Willkommen zu einer neuen Episode des Engineering Kiosk Podcasts. Heute wird es mal Zeit, eine Lücke zu schließen, die wir viel zu lange ignoriert haben. Wir reden gefühlt in jeder zweiten Folge über Product Owner, Backlogs und Prioritäten. Aber eine echte Episode zum Thema Produktmanagement? Fehlanzeige. Bis jetzt. Durch Zufall sind wir an einen Kontakt zu Michael Gasch gekommen. Michael ist Produktmanager bei AWS im Serverless-Umfeld. Amazon selbst gilt als eine Art Vorreiterorganisation, was das Thema Produktmanagement angeht. 2 Pizza-Teams, 5-Fragen-Dokument und Working Backwards, indem man als erste Aktivität eine Pressemitteilung über das neue Feature schreibt, sind nur wenige Buzzwords aus dem Amazon-Kosmos. Mit Michael steigen wir tief ins Produktmanagement ein. Was ist Produktmanagement eigentlich und was ist es definitiv nicht? Warum ist Projektmanagement nicht einfach nur ein anderes Wort für Produktmanagement? Wo ist der Unterschied zwischen Produktmanagement bei BMW, Booking.com und einem Produkt mit technischer Kundschaft wie AWS? Ist jeder in irgendeiner Art und Weise ein Produktmanager? Inwieweit macht AI den Job obsolet oder stärkt diesen gegebenenfalls sogar? Ist Produktmanager eine glorifizierte Rolle als Jira Backlog Maintainer? Und was können SoftwareentwicklerInnen tun, um mehr in Produktentscheidungen involviert zu sein? Und wir behandeln noch viele weitere Themen wie Metriken, Priorisierung unter Dauerbeschuss, Disagree und Commit und wie ein Feature wie Durable Functions in Lambda von der Idee bis zum Launch kommt. Ich sag einfach mal, lass uns direkt loslegen. Viel Spaß!
Wir haben jetzt im Engineering Kiosk schon über 250 Episoden produziert und wir sprechen ja immer über viele technische Dinge in der Softwareentwicklung und unser Credo ist ja auch, dass wir über alles rundherum auch sprechen und sprechen wollen. Und ich habe mal in unsere Transkripte geschaut und habe eine kurze Suche angeworfen und habe mal geschaut, wie oft wir Produktmanager, Product Owner oder Product Management oder sowas erwähnt haben. Und ich bin auf ungefähr 450 Erwähnungen gekommen in unsere Transkripte. Das heißt, wir sprechen ständig in irgendeiner Form über diese Produktmanagement-Seite, aber meistens mit, wir sind die Developer, da ist die Produkt-Owner-Seite oder man muss das argumentieren mit dem Product-Owner, man muss denen erklären, was Technical Debt ist, man muss argumentieren, was niederschreiben für die Product-Owner-Seite, Produktmanager-Seite. Und wir haben noch nie eine eigene Episode über Produktmanagement gemacht. Wir hatten einmal eine Episode, die 108, da ging es aber eher um Projektmanagement mit dem Stefan Strack in Teams, also mit sehr vielen Teams und Personen, aber nie um die konkrete Entwicklung von Produkten. Und genau diese Seite wollen wir mal heute abdecken. Und da haben wir glücklicherweise jemanden gefunden, der in einer Firma arbeitet, wo Produktmanagement sehr, sehr groß geschrieben wird und die auch sehr viele Produkte haben. Daher bin ich sehr glücklich, heute den Michael willkommen zu heißen. Also, hi Michael bei uns im Engineering Kiosk.
Hi und danke für die Einladung.
Wolfgang, du lügst hier schon wieder rum. Also, wir haben den Michael nicht gefunden. Der Michael hat uns über Umwege gefunden. Ja, also, und zwar ist die Story wie folgt. Der Wolfgang veranstaltet ja das Meetup in Innsbruck, das Engineering Kiosk Alps Meetup. Und da gab es einen Talk zur Multi-Tenant-Architecture von Maximilian Schellhorn, ebenfalls AWS Amazon Web Service Mitarbeiter. Und da haben wir sozusagen Sourcing betrieben, ich sag mal, aus dem Meetup-Talk eine Podcast-Episode gemacht. Und natürlich macht man auch so ein bisschen, auf gut Deutsch, Chit-Chat, nach dem Motto, hey, dies und das und so weiter und so fort. Und da kamen wir dann irgendwie auf eine Empfehlung von Michael. Das bedeutet, Wolfgang, wir wurden gefunden und nicht wir haben gefunden.
Also genauer gesagt ist Max mit mir bei einem Kaffee gesessen. Kaffee, Andi, nicht Kaffee. Und da spricht man ja über viele Dinge und da hat er gemeint, ich kenne jemanden, der ist extrem guter Product Manager und der ist super gut im Produkt, mit dem ich zusammenarbeite. Ich könnte euch da vielleicht vermitteln und ihn könnt ihn mal fragen, ob er Lust dazu hat. Und in dem Fall hat er Lust dazu. Also danke, Michael, für deine Lust in dem Fall.
Alles gut. Der Max hat gar nicht viel mich überzeugen müssen. Der hat nur Positives von eurem Podcast berichtet, auch seine Erfahrung natürlich.
Aber bevor wir jetzt zu rot werden, Andi, fang mal mit Michaels Erfahrung an.
Genau. Meine Aufgabe in diesem Podcast ist immer, die Interviewgäste auch vorzustellen. Und da habe ich eine kleine Recherche betrieben. Du hast 2018 schon ein paar Artikel über Kubernetes auf entwickler.de veröffentlicht. Ich war erstaunt, dass in 2026 die entwickler.de-Plattform noch existiert. Aber ja, und was mich auch erstaunt hat, 2018 hattest du da, ich glaube, einen Einstieg in Container und Kubernetes gemacht. Das ist natürlich dann jetzt schon wieder 8 Jahre her. Denkt man so, wow, wann wurde Kubernetes eigentlich released? Kubernetes wurde irgendwie Mitte 2024 released. Das bedeutet, du warst da schon relativ früh dabei. Damals warst du noch bei VMware, wo du eigentlich zwei Stationen abgearbeitet hast, einmal als Solution-Architekt und später als Staff-Engineer Office of the CTO. Musst du mir gleich auch nochmal erklären, was das im Detail ist. Aber das ist nicht mehr dein aktueller Arbeitgeber. Aktuell bist du als Senior Product Manager und nicht Project Manager. Ich glaube, über diese Stolperfalle werde ich heute noch ein bisschen mehr fallen. Bei Amazon Web Service, bei AWS, bei einem sehr, sehr großen Hyperscaler unterwegs, für das Thema AWS Serverless. Und meine erste Frage ist, wenn ich AWS Serverless lese, sprechen wir da über Lambda-Functions?
Interessant, dass du diese Serverless- und Lambda-Assoziation hast, die sicherlich viele haben, aber es ist mehr. Und wenn man genau hinguckt und reinguckt, ist Serverless fing mit S3 und SQS an, also vor mehr als über 20 Jahren. In unserem Serverless-Team sprechen wir aber über die Services Lambda, EventBridge und Step-Functions. Das ist so unser Bereich im Serverless, aber das ist je nach Auffassung von dem Begriff dehnbar.
Hast du gerade geglaubt, irgendwas ist kaputt? Ja, siehst du, so geht's mir auch oft. Und dann brauche ich unbedingt einen Kaffee. Oder wie der Andi sagen würde, einen Kaffee. Und für diese Koffeinenergie, die ihr uns durch diese Kaffeespenden bereitstellt und die es uns eigentlich erst ermöglichen, diese Episoden zu produzieren, möchten wir uns einmal bedanken. Und zwar bei den letzten Spendern. Daniel, Jakob, Peter, Alfred, Florian, Michel, Timo, David, Lukas, Adrian, Nico, Matthias, Wolfgang, by the way, schöner Name, Elias, Björn, Franco, Dominik, Paul und Fabian. Und egal, ob ihr uns einen Kaffee sponsert oder vielleicht sogar ein Kaffee-Abo wie der Fabian oder einen ganzen Monatsbedarf an Kaffee wie der David, wir schätzen jeden einzelnen Kaffee und freuen uns wirklich über dieses ganze Koffein-Feedback. Vielen Dank von Andi und von mir und jetzt geht's auch schon wieder zurück zur Episode.
Jetzt hat Andi schon erwähnt, wo du überall so Stationen gehabt hast. Was mich ja mal grundsätzlich interessieren würde, weil Andi hat jetzt wenig zu deinem Background erzählt, wie kommt man denn in dieses Projektmanagement überhaupt rein? Kannst du mal kurz umreißen, von welcher Ecke du eigentlich kommst und wie du dann in das Produktmanagement oder Product Ownership, was bevorzugst du eigentlich, was für einen Begriff?
Tatsächlich würde ich PM, also Product Management und nicht Project Management, das ist also wirklich, werden wir bestimmt noch ganz viel heute drüber sprechen, über PO, PM, Projekt Management, aber in unserem Fall ist die Rolle auch bezeichnet als Product Manager, sogar mit einem Zusatz Tech, also PMT ist die offizielle Rollenbeschreibung bei AWS und da werden wir bestimmt noch ein bisschen drüber sprechen, wo die Unterschiede liegen.
Und wie bist du hineingekommen? Also was, weil man kann ja nicht Produktmanagement so richtig studieren. Ist ja kein klassisches Informatikstudium oder sowas. Also wie kommt man in diesen Bereich rein?
Ich glaube, wenn du mich vor 5 oder 10 Jahren gefragt hättest, ob ich mal Produktmanagement machen würde oder ob ich überhaupt verstehe, was Produktmanagement ist, hätte ich noch gar keine richtige Ahnung gehabt. Ich bin da so ein bisschen reingeklitten. Jetzt mit meiner Erfahrung mit fast 4 Jahren in der Rolle bei AWS, glaube ich, dass in jedem von uns so ein bisschen Produktmanagement steckt, wenn nicht sogar mehr. Und ich hatte es auch zu Andi im Vorgespräch schon erwähnt, dass ich glaube, jeder kann Produktmanagement. So ein bisschen wie in dem Film Ratatouille, jeder kann kochen. Viele haben es vielleicht nicht in sich entdeckt, machen es vielleicht sogar schon, wissen nur gar nicht, dass sie eigentlich schon Produktmanagement machen. Und bei mir war es ein bisschen ähnlich. Wenn du meinen Werdegang anschaust, sogar noch vor VMware, ich habe sehr viel im technischen Sales, Pre-Sales gearbeitet, war vorher noch bei Dell, also dem Hardware-Anbieter. War also immer sehr nah am Kunden dran, aber dafür eher weit weg vom klassischen Engineering, Software Development und demzufolge auch Product Management. Aber der Kunde verbindet das irgendwie alles, ja, weil wir machen ja nicht Product Management oder Software Engineering aus zum Selbstzweck, sondern da gibt es ja immer irgendeinen Grund, einen Ansporn, warum wir das machen. Und das ist in der Regel ein Kunde oder ein User, wenn es jetzt irgendwie vielleicht ein Open-Source-Projekt ist. Durch meinen damaligen Wechsel von Dell zu VMware, wo ich zunächst die Rolle als Solution-Architekt hatte, also auch im Field da mit Kunden viel gemacht hatte, aber später zu Kubernetes gekommen bin. Andi, und da muss ich dich leider korrigieren, das war nicht Mitte 2024. Ich glaube, du wolltest sagen Mitte der 2010er, denn Kubernetes, genau, das erste, ich glaube, der erste Commit war 14, das erste Release Stable war 2015. Da bin ich tatsächlich schon reingerutscht, weil das bei VMware natürlich auch ein Thema war. VMware als Hersteller von Hypervisoren, Und jetzt kommen da die Container daher. Was macht man mit denen? Ja, und viele Kunden haben gesagt, oh, brauche ich gar keinen Hypervisor mehr, wenn ich alles mit Container machen kann. Und diese technische Differenzierung zu machen und auch zu verstehen, was überhaupt Kubernetes ist, insbesondere wenn man gerade nicht in diesem Seattle-Speckgürtel ist, wo da die damalige Erfindung halt oder Innovation stattgefunden hat, hat mich da tiefer in dieses Rabbit Hole, dieses technische Rabbit Hole reingetrieben. Also von der Ausbildung her bin ich auch als Informatiker ausgebildet, aber nicht studiert, sondern klassische IHK-Ausbildung gemacht. Und da gibt es zwei Profile auch. Es gibt ein Systemadministrationsprofil. Das ist also sehr stark so Integration, Netzwerke, Systeme. Und dann gibt es ein Anwendungsprofil. Und Anwendung habe ich nicht gemacht, weil damals war das alles Java und hatte ich kein Interesse daran, irgendwie Java zu lernen. Die Sprache hat mich überhaupt nicht gereizt. Und bin dann leider... Also da gibt es auch Gutes und Schlechtes. Bin dann leider so ein bisschen von diesem Softwareentwicklerpfad abgedriftet, der mich dann aber später eingeholt hat. Denn bei Kubernetes 2015, da gab es ein bisschen Dokumentation, aber die eigentliche Dokumentation war der Source Code. Und Kubernetes ist ein Go-Projekt. Also es war eines der ersten großen Go-Projekte nach Docker. Und das hieß, also du musstest den Source Code lesen, um zu verstehen, wie das Ding funktioniert. Ich war halt neugierig. Also Neugierde ist auch so eine meiner Eigenschaften oder Haupteigenschaften und sicherlich nicht einzigartig. Und die hat mich dann tiefer in dieses technische Rabbit Hole reingetrieben, wo ich mir dann die Programmiersprache angeeignet habe im Selbststudium. Das war ja alles noch vor KI, ja. Da musstest du halt noch klassisch Bücher wälzen und so. Bin dann ins Research reingekommen und habe dann aber festgestellt, dass alle Dinge, die ich da bei VMware auch schon gemacht hatte, immer irgendwie einen Kundenbezug. Ich wollte immer irgendwas für einen Kunden bauen. Ich wollte immer User-Feedback direkt haben. Und bin dann durch einen Zufall in Kontakt gekommen mit einem AWS-Produktmanager, der den Service Event Bridge verantwortet. Denn ich habe so ein paar Integrationen bei VMware gebaut, Thema Multicloud, Integration. Und eine der Integrationen war mit AWS. Und in dieser Integration habe ich so ein paar technische Hürden oder User Experience Issues ausgemacht in dem Event Bridge Service. Habe dann das Team kennengelernt als User. Also da war ich in der genau gegengesetzten Rolle. Da hat der PM mit mir gesprochen und hat sich gefreut, dass da ein User gebrannt hat für den Service, also Feedback gebracht hat. Und dadurch ist diese Verbindung hergestellt worden. Und später hat dann jemand auf Twitter, glaube ich, gepostet, oh, we are hiring. Und ich dachte, ich probiere das einfach mal. Und hatte mich eigentlich für eine Engineering-Stelle beworben. Weil in dem Zeitraum war ich schon im Office of the CTO, Staff Engineer und habe auch Research gemacht. Also war sehr tief im Engineering sogar drin. Und Engineering wurde da aber nicht als Remote gesucht. Und da wurde mir eine Produktmanager-Rolle angeboten, weil man vorher mich kannte, gesehen hat, dass ich sehr stark produktorientiert bin. Ich selber aber nie auf die Idee gekommen wäre, mich als Produktmanager dort zu bewerben, weil ich kein klassischer Ausgebildeter, wie auch immer man das definiert, Produktmanager bin. So, da bin ich in die Rolle reingerutscht. Sorry, das war jetzt ein ganz langer Exkurs, aber ich wollte so ein bisschen Hintergrund geben, dass ich auch kein klassischer Produktmanager bin. Und ich glaube, jeder, auch der Zuhörer hier, kann PM.
Gleich noch eine Frage nachgeschossen. Du hast jetzt einen sehr technischen Background und natürlich auch ein sehr technisches Produkt in dem Fall. Habt ihr bei AWS grundsätzlich die Regel, dass irgendwie die PMs sehr technisch sein müssen und auch dieses technische Verständnis mitbringen müssen? Oder könnte jetzt jemand, der einfach, keine Ahnung, Wirtschaft studiert hat, auch PM werden? Oder ist es bei euch schon sehr hart?
Ja und ja. Das waren ja jetzt zwei Fragen. Die Rollenbezeichnung ist tatsächlich Product Manager Tech, also PMT. Und dieses Tech ist sehr stark bewertet. Und das war sicherlich auch einer der Gründe, warum man mir diese Rolle zugetraut hat, weil ich zwar nicht die klassische Produktmanager-Erfahrung mitgebracht habe bei meinem Wechsel zu AWS, aber ein extrem tief technisches Verständnis hatte. Und das hat man höher bewertet, hat man gesagt, dass es in der Regel schwieriger für einen nicht technischen Produktmanager ist, die Technik, die Technologie zu erlernen. Es dauert viel länger. Ja. Insbesondere wenn du wie bei AWS sehr viel mit Entwicklern zu tun hast. Entwicklerprozesse, wie arbeiten Entwickler? Was stört die, sich in diese Rolle reinzuversetzen? Und aus der Rolle kam ich ja schon, sodass es für mich nicht ganz einfach war, Produktmanagement zu lernen, also das Ganze drumherum, aber doch einfacher als für einen nicht technischen Produktmanager die ganze Technologie zu erfahren. Trotzdem ist es so, dass viele der Produktmanager-Kollegen, die ich habe, klassische MBA oder also Business-Ausbildung haben und einfach eine technische Affinität und dann dadurch halt quasi ihre technischen Gaps einfach aufholen mussten. Ja? Und so trifft man sich irgendwo in der Mitte und lernt voneinander.
Bevor wir jetzt in die Definition von Produktmanagement einsteigen, denn ich bin immer so ein Freund davon, gib mir mal den ersten Paragraph von Wikipedia. Ja? Also ich weiß ja nicht, wie ihr Wikipedia lest. Ich mache meist irgendwie so erster Paragraph und dann kriege ich den Tab schon wieder weg.
Ja, dass du grundsätzlich aufhörst zu lesen nach dem ersten Paragraphen, ist mir bewusst, ja.
Ja, aber du muss man ja auch korrigieren, weil du bist ja immer noch auf dem Stand von 2020. Inzwischen gibt es Bachelorstudiengänge zum Thema Produktmanagement, möchte ich dir hier kurz hinweisen.
Ja, natürlich, es gibt alles, ja.
Speziell von der Code University und von der IU University. Also das gibt es inzwischen. Jetzt kann ich dir natürlich nicht sagen, und das werden wir gleich in diesem Podcast auch noch lernen, ob Produktmanagement gleich Produktmanagement ist. Denn Softwareentwickler ist ja nicht gleich Softwareentwickler gefühlt. Ne? Also IT ist ja, oder jedes Spezialfeld der IT ist ja schon irgendwie so ein bisschen speziell, und man kann sich, glaube ich, sehr tief da rein nörden, das Rabbit Hole runtergehen. Deswegen, Michael, wenn ich dich jetzt fragen würde, du kommst jetzt bei mir Weihnachten an den Familientisch, du hast jetzt mal die Aufgabe im ersten Schritt für Nicht-Techniker und dann im zweiten Schritt vielleicht für Software-Engineers zu erklären, was ist denn überhaupt Produktmanagement? Warum muss ein Produkt gemanagt werden?
Aus meiner Erfahrung und vielleicht ein bisschen allgemeiner gesprochen, würde ich sagen, Produktmanagement ist, wenn du evaluierst, was benötigt wird, der Markt, der Kunde, was auch immer deine Zielgruppe ist, und dass du dann in der Lage bist, das zu übersetzen in ein Produkt, in einen Service, in eine Dienstleistung, kann ja auch sein, und das wiederum dann auf die Straße bringst, also die Ausführung, Delivery von einem Produkt oder einer Erfahrung. Dieses Dreigespann aus Analyse, Umsetzung und Shippen oder Delivern, mir fällt jetzt gerade das bessere deutsche Wort nicht ein, abliefern, würde ich sagen, ist der Kern von Produktmanagement.
Was würdest du sagen, ist in der Industrie weit verbreitet, was Produktmanagement nicht ist?
Das war auch vielleicht so eine Frage, die ich vorher hatte, bevor ich in die Rolle reingeschlüpft bin. Ich hatte auch natürlich keine so richtig gute Vorstellung, was mich da erwartet bei AWS. Aber was es nicht ist, ist Projektmanagement. Und diese, also PMs und PMs, und das war auch in meiner Rolle bei vorhergehenden Arbeitgebern, da hatte ich sehr viel mit Projektmanagern zu tun. Dienstleistungen, die ausgerollt werden, größere Projekte. Also Produktmanagement ist nicht Projektmanagement. Das heißt, wir sind in der Regel nicht, vielleicht mit einer kleinen Differenzierung, je nach Unternehmensgröße, bei Startups sind da die Grenzen ein bisschen fließender, aber bei größeren Unternehmen wie AWS sind wir nicht zuständig für Ressourcenplanung, zum Beispiel im Engineering oder für gewisse Zeitplanung, was ist ein typischer Projektmanagement?
Eins der größten Mythen, die man da immer hört, oder beziehungsweise, das ist jetzt eine gute Frage, Produktmanagement, Projektmanagement, die haben leider dieselbe Abkürzung. Bei euch wird es vielleicht jetzt anders gehandhabt, PM, PMT, hattest du gerade gesagt. Aber eins der Mythen beziehungsweise Vorurteile, die ich immer höre, wer verwaltet denn das Jira-Backlog? Jetzt mal unabhängig davon, ob ihr Jira nutzt, aber ihr versteht schon, was ich meine. Würdest du sagen, das ist jetzt PM-Aufgabe, also PMT-Aufgabe oder Projektmanagement-Aufgabe? Oder wie ist das bei euch gelebt?
Bei uns sogar weder noch, denn es gibt noch eine ganz wichtige Rolle bei uns im Engineering. Und da die Zusammenarbeit zwischen dem Produktmanager und dem Engineering ist bei uns auch ganz klar geregelt. Mein Counterpart im Engineering, und wir sitzen sehr eng mit diesen Teams, ist der Service- oder Software Delivery Manager, der SDM. Und der verwaltet tatsächlich den Backlog, das Grooming, das Picken, die Sprints. Das macht der SDM. Es gibt manchmal Rollen bei uns, die machen dann, das ist der TPM, der Technical Project Manager. Der macht bei größeren Campaigns oder serviceübergreifenden Sachen, übernimmt eine Steuerungsaufgabe. Aber in den meisten Fällen ist das Paar PM-SDM oder ein PM mehrere SDMs in die Engineering-Org rein. Und als ich damals noch im Feld, im Sales gearbeitet habe, also auf der anderen Seite, wollte ich natürlich auch viel verändern. Der Kunde erzählt dir irgendwas und du sagst, cool, genau das machen wir, den Bug habe ich auch schon irgendwie festgestellt oder das Feature würde ich gerne implementieren. Aber du triffst dann meistens auf so eine Wall, so eine Wand, denn du musst dann den Produktmanager überzeugen davon, dass das, was dein Kunde da, dieser eine kleine Kunde in irgendeinem Hinterdorf möchte, unbedingt wichtig ist und das Produkt rein muss. Und der Produktmanager hört das tausendmal am Tag von ganz vielen verschiedenen Leuten und muss natürlich priorisieren, abwägen und so weiter. Und da war ich immer ein bisschen frustriert, dieses Feature immer noch nicht implementiert ist, obwohl es seit 2 Jahren im Backlog, vielleicht sogar ein Jira-Ticket oder so.
Wie ist dann der Kontakt zu den Engineers? Hast du dann da irgendwie direkten Kontakt? Sitzen da dann diese Rollen, die du erwähnt hast, dazwischen? Oder wie schaut es dann wirklich in der Realität aus? Oder wie oft hast du überhaupt Kontakt mit den Engineers? Bist du für ein Team verantwortlich, für viele Teams? Also wie ist da die Connection bei euch?
Genau, in meinem Fall habe ich tatsächlich mehrere SDMs. In der Regel ist es so ein 1:1 Pairing. Je nachdem, wie groß das Team ist, die Entwickler, die der SDM verwaltet und auch wie, was deine Seniorität im Level des Produktmanagers angeht. Also es gibt natürlich da auch verschiedene Stufen. Bei Amazon sind es sogenannte L-Levels, also L1, 2, 3, 4 und so weiter hoch. Andere Firmen haben da andere Klassifizierungen. Und je seniorer du bist, desto größer ist natürlich dein Scope. Und demzufolge arbeitest du auch mit mehreren SDMs, vielleicht sogar serviceübergreifend zusammen. Und einer meiner letzten Launches, den ich gemacht habe, war nämlich genau so ein Cross-Service-Launch. Das bedeutet, du arbeitest über mehrere Services hinweg, um eine Lösung für einen Kunden zu entwickeln.
Und die SDMs, die sind wirklich technische Rollen. Also die haben, die kommen aus dem oder sind auch im Engineering eingehängt von der Organisation.
Genau. Ob das jetzt tatsächlich dann so ist, dass du einen eigenen Engineering-Track hast und einen Product-Track, da habe ich verschiedene Modelle gesehen. Das ist eigentlich irrelevant. Also dass die PMs tatsächlich mit den Engineering-Teams zusammensitzen in der Organisation oder getrennte Tracks haben. Beides ist üblich. Die SDMs selber sind aber üblicherweise Engineers, die entweder zu SDMs wachsen, reifen, ne, in den Manager-Track dann übergehen oder von extern gekommen sind, schon als SDM rein, weil sie Management-Erfahrung haben. Und das geht dann höher in VP of Engineering und so weiter.
Okay, das heißt aber, dass du keinen direkten Kontakt jetzt mit Engineers hast im Daily Business sozusagen.
Entschuldigung, nee, genau, doch, jeden Tag. Das habe ich du hattest vorhin die Frage. Ich habe jeden Tag Kontakt mit dem Engineering. Und das ist dieses T in PMT bei AWS, ne, dieses Product Manager Tech, ist ein ganz großes T, größer als diese PM wahrscheinlich. Also der Prozess auch, wie AWS Produktmanagement macht und warum wie auch AWS einige Sachen anders macht, weshalb ich auch dankbar bin, die Erfahrung da zu machen, ist sehr stark verzahnt mit der Delivery dann und der Anforderungsanalyse. Und das ist manchmal wasserfallmäßig, aber manchmal auch eher so ein Kreislauf, wo du ganz lange iterierst zusammen mit Engineering, bevor der Service dann oder das Feature geboren wird. Und ich hab täglich tatsächlich mit den Engineers zu tun. Das ist eine ganz enge Verzahnung.
Du hattest jetzt verschiedene Rollen erwähnt, SDM, Technical Program Manager. Ich frage mich gerade, okay, was macht denn der Engineering Manager dann? Also wie ist denn da die Verantwortungsverteilung? Wer hat welche Aufgabe? Es hört sich jetzt, also jetzt von außen, und mir fehlt der Kontext, hört sich das echt schon wasserkopftechnisch an. Oder habe ich da ein komplettes falsches Bild gerade?
Nee, das kommt, also Wasserkopf nicht, im Gegenteil, denn AWS ist da bekannt für diese Two-Pizza-Team-Modelle. Das heißt, Teamgröße bis hin, dass sie irgendwie satt werden von zwei Pizzen. Ganz so streng darf man das jetzt nicht nehmen. Der eine ist ein bisschen mehr als der andere. Aber da kommt ja diese Philosophie her und ganz stark service-orientierte Gedanken. Deswegen auch ganz viele Services, die du siehst in so einem Baukasten, der dann über die Jahre größer geworden ist bei AWS. Du hast Engineering Manager gesagt, also ist gleichzusetzen mit SDM in dem Fall. Der SDM hat eine Gruppe von Engineers die er verantwortet. Dort eben das Backlog, das Grooming, die Roadmaps zusammen mit dem Product Management, Operational Themen, Service-Optimierung verantwortet.
Okay, die Info hat mir jetzt gerade gefehlt, dass der SDM mehr oder weniger in der globalen Industrie dann gleichzusetzen ist mit dem Engineering Manager. Macht der SDM dann auch das People-Management und die, Karriereweiterentwicklung mit den Engineers?
Korrekt.
Jetzt sprechen wir natürlich über Produktmanagement und dann natürlich jetzt mit diesem speziellen Fokus auf AWS. Aber Produktmanagement gibt's ja auch bei BMW. Produktmanagement gibt's ja auch für B2C-Webseiten wie Booking.com. Ja? Wie würdest du sagen, unterscheidet sich Produktmanagement je nach Produkt? Also kann ich mir vorstellen, dass du jetzt durch deine Erfahrung bei AWS auch einfach Produktmanager bei BMW werden kannst für ein neues Elektroauto, oder sagst du, oh nee, Andi, das sind komplett andere Nischen. Das ist genauso wie, nur weil du ein Gartenhaus bauen kannst, heißt das nicht, dass du ein ganzes Wohnhaus bauen kannst.
Elektroauto ist eh doch nur wie ein Handy, oder, mit Rädern. Also es ist selbe.
Zur ersten Frage, wie sich das unterscheidet, die PM-Rolle bei AWS zu einer anderen Rolle in einer anderen Branche vielleicht sogar. Ich kann da nur so ein bisschen vom Hören sagen, von Freunden, die ich habe, die in solchen Organisationen arbeiten, sprechen. Vielleicht hört der eine oder andere sogar gerade zu. Was ich gehört habe, zum Beispiel bei BMW oder bei einem Autozulieferer, wird oftmals die Bezeichnung Product Owner verwendet. Wobei das vielleicht sich auch alles gerade ändert. Grenzen sind ja immer fließend. Ne? Da ist meine Erfahrung, was mir da so berichtet wurde, dass diese Rolle ein sehr starkes Wissen über die Prozesse in so einem Unternehmen voraussetzt. um überhaupt in der Lage sein, eine Innovation voranzutreiben. Wobei gleichermaßen müsste man vielleicht sagen, was vereint alle diese, du hast Booking angesprochen, BMW und AWS, was vereint alle diese Product Manager oder Product Owner? Am Ende sind sie immer für ein bestimmtes Problemfeld, Vertical oder Kundenset verantwortlich, ja, was sie verbessern, wo sie Innovation treiben müssen. Der Unterschied, den ich aber jetzt vielleicht nehmen würde bei AWS, ist, dass wir nicht einen Kunden oder eine Zielgruppe haben, den Autofahrer oder einen Autokäufer, sondern eine extreme Breite an unterschiedlichen Kunden, Regionen, Stichwort Governments, bestimmte Regionen wie China, ja, die ganz andere regulatorische Anforderungen haben. Jetzt vor kurzem haben wir die europäische Cloud von AWS hier veröffentlicht. Und dann diese zig hunderte Services, die es da auch noch gibt. Weshalb ich glaube, dass dieses T, PMT, diese technische Anforderungen bei AWS schon sehr besonders sind. Du musst halt also sehr tief, aber trotzdem sehr breit auch sein. Wohingegen ich glaube, dass ich jetzt nicht einfach zu BMW gehen könnte und sagen, oh, ich mache jetzt hier mal bei euch Product Owner. Denn da fehlt mir sehr viel Background, Kontext. Was ich aber glaube ist, dass sehr viele Unternehmen, und das sehen wir natürlich, ich habe Elektromobilität gerade angesprochen, sehr viele Unternehmen immer technischer werden. Wo früher Technologie eine ganz kleine Rolle oder gar nicht gespielt hat, spielt sie mindestens die Hälfte, wenn nicht sogar mehr in Zukunft. Das sieht man an den chinesischen Autoherstellern. Da ist ja das Auto mehr ein Handy oder Software als das eigentliche Auto, ja, der Baukasten rundherum. Und deswegen glaube ich auch, dass, wenn du mich vielleicht in 5 Jahren fragst, genauso wie ich vor 5 Jahren nicht gedacht hätte, bei AWS mal Produktmanager zu werden als Engineer, dass man vielleicht schon in der Lage ist, in 5 Jahren mit einem sehr technischen Produktmanagement-Hintergrund von einem Cloud-Provider durchaus auch Produktmanagement in einem anderen Vertical machen könnte.
Ja. Ganz kurz nochmal auf die Verantwortungen, die wir zuerst gesprochen haben. Also, wenn ich dich richtig verstehe, du bist ja für das Produkt an sich verantwortlich, aber der STM ist für den Backlog verantwortlich. Aber das heißt, die Priorisierung des Backlogs ist dann auf deiner Seite oder macht die der STM oder du machst übergeordnete Priorisierung und der STM dann wirklich die Sprints oder wie man es dann auch immer nennt. Also wo sind da genau die Grenzen, wer was entscheiden darf und soll bei euch, aber vielleicht auch ganz, keine Ahnung, ob man es ganz allgemein beantworten kann für die Industrie, aber was so vielleicht üblich ist.
Ich glaube, das ist tatsächlich unterschiedlich in Unternehmen, wie das gelebt wird, wie stark die Rolle des Product Managers auch ausgeprägt ist, also welche Wichtigkeit der hat. Ich glaube, POs sind vielleicht tatsächlich mehr in den Sprints und Backlog und Scrum-Mechanismen mit drin, als wir als Product Manager. Nichtsdestotrotz, also zumindest bei AWS ist es so, dass der SDM oder das Engineering Team und der Product Manager sehr stark da auch da zusammenarbeiten bei der Roadmap-Planung und Feature-Priorisierung. Und das ist auch nicht so, dass man das irgendwie einmal im Jahr festmacht und dann wird das so gemacht. Denn das ist extrem dynamisch, so ein Markt, insbesondere jetzt ja mit all den neuen Themen, die da so hochkommen. Und der Product Manager ist verantwortlich dafür, erstmal Informationen darzulegen, warum überhaupt gewisse Sachen in eine Roadmap rein sollten, auf welche Datenbasis das passiert ist. Vielleicht gibt es auch ein gewisses Projekt, ein Commitment, was man zu gewissen Kunden gemacht hat, oder man möchte in den Markt rein, da gibt es regulatorische Anforderungen. Also diese Datenbasis erstmal aufzuarbeiten und dann in Zusammenarbeit mit dem Engineering-Team zu priorisieren, wo das Engineering-Team in der Lage ist einzuschätzen, das ist der Aufwand für das und das Feature. Hinzukommen zu den täglichen Aufgaben, die Engineers haben, weil AWS als Cloud-Service-Provider, das heißt, du musst permanent sowieso deine ganze Flotte überwachen, optimieren, du hast vielleicht Incidents, die reinkommen, die nicht geplant sind, das ist halt so eine Grundlast, die auch noch mit dazu kommt. Diese Planung liegt auf der Engineering-Seite bei dem SDM und dann ist das so ein Spiel zwischen Geben und Nehmen, wo man sich abstimmt und auf eine Roadmap einigt. Also es ist nicht so, dass der PM sagt, das ist die Roadmap und Engineering exekutiert, sondern es ist eine sehr auch enge Abstimmung hier, wie auch bei jedem anderen Projekt, wenn man eine Feature-Entwicklung bei uns macht.
Und wie entscheidest dann du über die Priorisierung? Also du hast ja schon erwähnt, da kommen die ganzen Sales-Leute und Customer Success Manager und keine Ahnung, was es alles für Rollen gibt, die alle bei dir irgendwas einkippen. Jetzt musst du irgendwie etwas entscheiden. Wie machst du das?
Genau, und da will ich vielleicht noch dazu sagen, dass ich da meine Rolle als Produktmanager nicht nur sehe, dass ich irgendwie durch die Feature-Requests gehe oder meine E-Mails, die ich den ganzen Tag bekomme. Die sind natürlich eine sehr wichtige Datenbasis. Aber mein Anspruch an mich selber ist auch, Innovation zu treiben. Dinge zu sehen, die vielleicht noch keiner sagt. Und intern verwende ich gerne so diese Henry-Ford-Analogie, der gesagt hätte, wenn gefragt hätte, meine Kunden, was sie gern hätten, hätten sie gesagt, ich hätte gern schnellere Pferde gehabt. Manchmal musst du auch anders denken und auch eine Wette auf dem Markt machen. Auch das ist eine Roadmap, ein neues Feature, einen neuen Service, den du vielleicht etablieren möchtest, weil du ein Bauchgefühl hast. Und das musst du aber dann natürlich mit Daten untermauern, so gut wie möglich. Und die Datenbasis da kann sein, Feature-Requests, wo du so Muster siehst, ja. Das muss ja nicht sein, dass du einen Feature-Request hast und da sind 100 Klicks drauf. Das kann so gescattert sein und du musst dann das Muster erkennen. Ach, guck mal, der sagt, das ist ein bisschen schwierig dort und der sagt, ich würde gern, wenn das ein bisschen so gehen würde, wäre ich noch besser. Und dieses Clustering, diese Datenanalyse ist eigentlich eine Grundvoraussetzung bei AWS als Produktmanager. Also ist auch nicht debattiert und hilft mir dann aber in den Gesprächen mit Engineering, wo wir sprechen über technische Innovation, aber auch Paper Cuts nennen wir die, so Sachen, die irgendwie, wo jeder Kunde sich irgendwie dran stößt oder schneidet, die wir verbessern wollen. Und die sind meistens aber so kleine Sachen, wo man sagt, klingt jetzt nicht so super spannend, müssen wir das wirklich machen, können wir das nicht nächstes Jahr machen? Und da aber die Datenbasis zu haben und auch den Willen, das durchzusetzen mit Engineering, das ist auch eine PM-Rolle.
Und wie sieht's aus mit solchen Feature Requests, wo einfach ein fetter Kunde dranhängt? Also ich vermute, weil wenn dann irgendwie Netflix um die Ecke kommt, dann wird vielleicht irgendwas höher priorisiert, als wenn das ich bin als Privatkunde.
Glaubt man, habe ich tatsächlich so noch nicht bei AWS gesehen. Also zum einen ist AWS so groß, dass es nicht nur eine Netflix dann gibt, sondern tatsächlich mehrere.
Es kann ja irgendein großer Kunde sein, muss ja jetzt nicht Netflix sein, aber.
Ich meinte jetzt, dass es nur an einem festgemacht wird. Es ist tatsächlich so, weil denn du hast natürlich auch das Risiko bei einem dieser Kunden als Cloud-Provider, dass du eine sehr spezielle Lösung baust. Und das ist nicht der AWS-Ansatz. Der AWS ist im Prinzip der gegengesetzte Ansatz. Tools, Utility Provider. Da kommt man ja her. Deswegen gibt es auch so viele Services da, die sich teilweise auch ähneln. Aber der Ansatz ist eher zu gucken, was braucht die Masse? Wie kann ich diese Skaleneffekte erzeugen? Was auch wichtig ist für die Effizienz von einem Unternehmen. Weil wenn du für jeden Netflix dieser Welt so eine kleine Sonderlocke baust, hängst du am Ende des Tages A, an deren Schicksal, ja, die bestimmen quasi, diktieren, können dann quasi deine Roadmap diktieren. Und zum anderen skalierst du damit nicht. Es sei denn, das, was eine Netflix braucht, und das, da können die dann Gradmesser sein. Stichwort CICD, Chaos Engineering, ja, die Themen, die eine Netflix getrieben hat, die dann in der Masse für die Kunden auszurollen.
Aber trotzdem hast du ja diese ganzen Personen, die mit dem Kunden zusammenarbeiten und die dann natürlich extremen Druck aufbauen können. Ist es so in der Kultur verankert, dass man das argumentieren kann, oder sind es auch tägliche Fights, die man einfach austragen muss als Produktmanager, um da eben irgendwie dagegen anzukämpfen, damit man eben nicht in diese Hölle der Feature Requests oder Features oder ja eben diese Einzellösungen, die dann nur einem Kunden was womöglich bringen, reintappt.
Das ist einer der täglichen Fights, die man in so einem großen Unternehmen wie AWS, das ist jetzt ja nicht auch irgendein Cloud-Anbieter, ja, also es nutzen ja wirklich so viele Kunden weltweit rund um die Uhr. Und du hast eher das Problem, dass du zu viel Information bekommst, dass du einfach zu viele Requests bekommst als Product Manager, wo du den ganzen Tag 24/7 arbeiten könntest und würdest die Arbeit trotzdem nicht schaffen. Das heißt, du musst in der Lage sein, zu filtern und zu priorisieren. Und du priorisierst nicht immer richtig. Wenn du priorisierst, musst du das tun auf einer gewissen Datenbasis, um eine Entscheidungsgrundlage zu haben. Und AWS ist eine Firma, eine sehr starke Kultur im Niederschreiben von Informationen, um sich auszutauschen. Also es ist auch ganz anders, habe ich noch in keinem Unternehmen so erlebt, wie AWS Meetings macht, wie AWS kommuniziert. Und ich glaube auch, das ist einer der Erfolgsrezepte, warum AWS auch so erfolgreich geworden ist. Oder Amazon. Vieles wurde auch von Amazon übernommen. Ja, das ist ja so ein bisschen fließend. Wenn du nicht richtig priorisierst, ja, du hast deine Aufgabe gemacht, aber du hast einen Blindspot gehabt. Oder ist es tatsächlich so, dass dieser große Kunde ganz unbedingt wichtig ist? Dann, und das ist auch Standard bei uns, und das ist in Deutschland immer so ein bisschen ein schwieriges Thema, Eskalation. Dann wird eskaliert. Und ja, wenn du mit deinem Sales-Peer dann vielleicht nicht im Einklang bist, dann wird eskaliert und dann wird eine gemeinsame Entscheidung getroffen. Manchmal ist es so, dass die Entscheidung vielleicht aus meiner Sicht nicht die richtige ist oder aus des Sales-Teams nicht die richtige Entscheidung ist. Und da ist es ganz wichtig, dass es Leitlinien gibt, eine Kultur im Unternehmen, an der sich alle ausrichten können. Und es gibt eine Philosophie oder eine Leitlinie bei AWS, die nennt sich Disagree and Commit. Das bedeutet, auch wenn ich nicht der Meinung bin, die da entschieden werden soll, ich unblocke quasi diese Entscheidung, ich mache ein Disagree, aber committe mich dazu. Das heißt, in den nächsten Meetings, wenn es da weitergeht, komme ich nicht wieder drauf zurück und sage, habe ich es euch doch gesagt, sondern ich committe und unterstütze denjenigen. Ja, und das ist ganz wichtig, weil du brauchst einen Tiebreaker und manchmal ist nicht dieser Tiebreaker extern, sondern du oder dein Gegenüber muss der Tiebreaker sein. Und dann, wenn ich disagree und committe, erwarte ich aber, dass mein Gegenüber die Ownership, wieder so ein anderes Leitlinienthema, übernimmt und in der Lage ist, das Thema zu exekutieren. Ob er das dann auch richtig oder falsch macht, ist im Schicksal. Ja, manchmal kannst du nicht alles beeinflussen. Aber das zwingt den Owner, noch tiefer, noch granularer reinzuschauen und zu analysieren, ob diese Entscheidung, die da jetzt erwirkt worden ist, auch die richtige ist an der Stelle. Also Leitlinien spielen eine ganz große Rolle bei diesen Themen.
Ja, ich glaube, da muss man wirklich auf die Kultur vertrauen, denn ich denke, oft kann sowas, so eine Eskalation ja auch sehr persönlich genommen werden, ne? Und das kann natürlich dann negative Effekte für die zukünftige Arbeit zusammen haben, jetzt in diesem Fall mit deinem Sales-Peer. Wir haben gerade schon so ein bisschen über diese, ich sag mal, wie soll man sagen, Produktmanagement-Pipeline gesprochen. Ja, wie kommen neue Features da rein? Großer Kunde, ich musste gerade einmal grinsen. Es wurde gerade erwähnt, die Netflixe dieser Welt, also Plural, da habe ich mich gefragt, wie viele Netflixe dieser Welt gibt es, also in dieser Größe, wahrscheinlich nicht so viele, die dann auch noch AWS nutzen, bla bla bla. Ne? Und zwar habe ich in der Recherche festgestellt, dass ihr vor kurzem ein neues Feature gelauncht habt oder an dem du maßgeblich beteiligt warst, Durable Functions in AWS Lambda. Kannst du mal grob, ich sag mal, die Struktur skizzieren, was alles in deiner Verantwortung lag, in der Produktmanagement-Verantwortung und wie lange ihr an dem Feature gearbeitet habt und was da alles notwendig war hintendran von der Produktmanagement-Seite, um jetzt zum Beispiel das Feature Durable Functions in AWS Lambda als Beispiel irgendwie zu launchen. Also wann ging das los, Zeithorizont und welche Hürden hat man da? Also kurz um, wie hat der Fokus auf dieses spezifische Feature irgendwie deinen Tag bestimmt?
Ja, an dem Feature habe ich tatsächlich länger gearbeitet, also sehr intensiv über das letzte Jahr. Aber die eigentliche Entwicklung begann bei mir im Kopf schon viel länger, noch vor AWS, denn mit dem Thema, was Durable Functions ausmacht, wir müssen vielleicht kurz mal ausholen, was ist Durable Functions, was ist Lambda? Lambda ist ein Compute Service bei AWS. Haben vielleicht einige schon gehört, Stichwort Functions as a Service, also Event getrieben, schickst kurz was rein, macht irgendwas, kommt irgendwas raus, ist so ein bisschen angelehnt an auch so wie JavaScript Node funktioniert mit einem Event Loop. Heißt aber auch, dass es stateless ist, also massiv skalierbar, wird immer gern so als Supercomputer bezeichnet, ist aber stateless, so eine Function. Das bedeutet, und in den meisten Fällen sind ja unsere Anwendungen stateful, haben irgendwo eine gewisse Information, da brauchst du zusätzliche Dienste. Und so eine Funktion macht ja immer nur so eine kleine Sache. Das heißt, du brauchst viele von diesen Funktionen zusammen, die dieses Ding abbilden. Und das hat man in der Vergangenheit bei AWS mit mehreren Services gemacht. Und als ich zu AWS gekommen bin, hat mich das auch so ein bisschen erschlagen, diese tatsächlich Komplexität, mit welchen Service nehme ich jetzt, wie baue ich das alles zusammen, wie mache ich diese Verfügbarkeit. Also ich war ja selber der Kunde an der Stelle und habe dann ein bisschen rausgezoomt. Und das kommen wir wieder zu Henry Ford zurück. Wenn ich jetzt meine Kunden gefragt hätte, was wollt ihr? Hätten die bestimmt nicht gesagt, ich will Durable Functions. Die haben gesagt, Local Testing ist schwierig mit all diesen ganzen Services. Ja. Lambda-Funktionen, also State, brauche ich immer irgendwie andere Dienste dazu. Was ich damit sagen will, meine Rolle als PM war da extrem wichtig, aus den Signalen, die ganz verrauscht verschieden waren, zu extrapolieren, dass wir Durable Functions brauchen an der Stelle. Meine Rolle war da quasi der Verantwortliche von der Ideengebung bis hin zum Launch. Der Launch war jetzt letztes Jahr auf der Reinvent im Dezember. Und da sind ganz viele Meilensteine dazwischen. Und der erste wichtigste Meilenstein nach der Ideensammlung, nach den Informationen, nach den ganzen Signalen, damit ich überhaupt zu dem Entschluss komme, ich glaube, wir brauchen sowas wie Durable Functions. Der erste ist dann, die Stakeholder in unserem Unternehmen zu überzeugen, dass wir das bauen sollen, dass wir das brauchen. Und da kommen Mechanismen zum Spiel, die bei AWS, das ist eben diese Kultur des Schreibens. Ich weiß nicht, ob vielleicht einer der Zuhörer schon mal von dem PRFAQ, also PRFAQ-Ansatz gehört haben. Das ist im Prinzip ein Press Release und ein Frequently Asked Questions, ein Dokument, was aussieht wie ein Zeitungsartikel, also so ein Press Release, ne? Und dazu FAQs hat, Fragen und Antworten. Es ist auch public, kann man nachlesen, dieser Amazon Working Backwards Peer-Fact Approach. Und das war unfassbar schwierig, als ich bei AWS angefangen habe, meine Idee in dieses Format reinzudrücken. Denn jeder hat eine unterschiedliche Art zu schreiben. Das Problem nur in so einer großen Organisation wie AWS ist, dass jeder Leser einen anderen Kontext hat, anders Informationen aufnimmt. Und der PRFAC-Ansatz, also dieses Standard-Template von einem Dokument, hilft allen Stakeholdern, auf, also mein direkter Vorgesetzter, sein Vorgesetzter, bis hin zum CEO hoch, relativ schnell zu erfahren und zu erfassen, was das Problem, die vorgeschlagene Lösung, die Erfahrung und typische Fragen sind. Und also dieses PRFAC ist die Essenz, mit der der PM arbeitet und seine quasi Idee formt, um zu kommunizieren. Und das habe ich tatsächlich in noch keinem anderen Unternehmen so kennengelernt. Und dieses Artefakt wird dann genommen, später, von Engineering als Anforderungsanalyse. Also da sind auch sehr viele technische Fragen schon drin zu dem jeweiligen Projekt.
Kurze Zwischenfrage, weil du Stakeholder erwähnt hast, kannst du da mal Beispiele nehmen bei so einem Feature? Also wen muss man da überzeugen? Wer entscheidet dann am Ende, ob so ein Feature wirklich entwickelt wird? Weil das entscheidest so, wie es klingt, nicht du alleine in dem
Fall. Richtig, genau. Der Product Manager, der schlägt das dann vor in Form dieses PRFAC-Dokuments. Und dann hängt es ein bisschen von der Komplexität, dem Scope ab von dem Feature. Kleinere Sachen werden innerhalb des Service-Teams entschieden, ja, weil man da jetzt die Autonomie, hat man sehr hohe Autonomie. Bei größeren, wichtigen, prestigeträchtigen Features und Launches geht man meistens bewusst die nächste Stufe hoch, um die Wichtigkeit des Projekts nach oben zu signalisieren und auch Sponsorship zu bekommen. Buy-in, Leadership Buy-in. Das hilft halt auch, weil man weiß natürlich gar nicht, was auf höheren Ebenen gerade besprochen wird. Und so erreicht man eine höhere Visibilität und verbindet auch andere Launches, die da alle passieren, zu einer größeren Gesamtstory, die dann rauskommt. Also das ist so ein bisschen abhängig vom Scope des Projekts. In unserem Fall sind wir fast bis zum CEO hochgegangen. Und dann ist in die nächsten Stufen nach so einem PRFAC, da kommen ja weitere Stufen, zum Beispiel das Pricing zu machen. Ja? Also brauche ich ein Pricing überhaupt dafür? Das Naming. Wie benennt man das, was man da irgendwie hat? Oftmals nutzt man ja einen Projektname. Das heißt, Marketing kommt dann sehr stark mit rein. Und immer dann gibt es gewisse Stufen, die man durch muss. Und das entscheidet man auch gesamt mit der Leadership Chain, wie hoch das sollte oder muss.
Jetzt habt ihr den Launch gemacht oder vielleicht noch nicht General Available, GA, vielleicht irgendwie mit ein paar Kunden getestet. Wie evaluiert ihr Erfolg? Also wie sieht Erfolg A in der Rolle des Projekt, Entschuldigung, siehste, jetzt habe ich schon wieder den Mythos gestärkt, ja, PM. Ja. Wie sieht Erfolg in der Rolle des Produktmanagements aus und wie misst man zum Beispiel jetzt Erfolg nach einem Feature-Launch, um zu gucken, okay, war das jetzt das Richtige, habe ich gute Arbeit gemacht? Weil du hast ja gerade gesagt, du hast sehr viel Zeit darauf aufgewendet. Das bedeutet, Zeit ist immer ein Geldinvestment der Firma. Also auf welche Metriken schaut ihr? Ist das eine rein subjektive Thematik auf Basis von Kundenfeedback oder habt ihr harte quantitative Metriks, wo ihr sagt, dieser Graph geht nach oben und wenn dieser Schwellenwert überschritten ist, dann war es ein erfolgreicher Produktlaunch?
Kurz zum GA, nicht GA. Also es ist tatsächlich so, dass wir versuchen, jedes neue Feature oder Produkt direkt GA zu machen, also General Availability, was auch eine höhere Hürde dann für den Produktmanager und das ganze Team ist, ja, weil die Anforderungen auch höher sind. In wie viele Regions gehst du raus? Was ist das Service Level und so weiter? Der Grund, GA zu sein, ist einfach, dass die meisten Kunden erwarten, dass das Feature GA ist, stable. Ansonsten hast du vielleicht einen Prototyp und dann hast du nämlich genau das Thema nach dem Launch. Wie erfolgreich sind wir? Ja, wir werden erfolgreicher, wenn wir GA, weil wir nur in der Preview-Phase zum Beispiel sind. Also deswegen ist es tatsächlich das Ziel, immer ein GA zu machen. Da gibt's auch Abweichungen davon. In unserem Fall sind wir aber GA gegangen. Das heißt, jetzt kann ich ganz anders evaluieren, weil meine Kunden, es gibt zumindest nicht die Ausrede, ja, weil wir Preview sind, haben wir nicht so viele Kunden oder so, sondern die KPIs, also die Messbarkeit von Erfolg wird auch schon viel vorher, weiter vorher festgelegt. Das startet quasi nicht nach dem Projekt, sondern vorher schon an verschiedenen Metriken. Wir haben so Core-Metriken, wie jedes Unternehmen sicherlich auch. Adoption, Usage, so klassische Sachen. Ne? Dann natürlich das, was du gerade sagtest, das Kundenfeedback, was reinkommt. irgendwie, wenn ich mit 10 Kunden spreche und 10 sagen, ich kann es nicht nutzen, weil, dann ist es sicherlich nicht erfolgreich. Dann habe ich irgendwo einen Miss an der Stelle. Was haben wir übersehen? Und dann geht man wieder zurück an dieses Peer Effect Document. Warum war das da nicht drin? Was haben wir? Ja, also man versucht immer in so einem kontinuierlichen Loop auch zu verbessern. Man nicht alles perfekt machen. Aber man versucht ganz viele Blindspots über Messbarkeit rauszunehmen. Und da muss ich noch eine ganz kurze Detour machen. Ich komme gleich wieder zurück, Andi, auf deine Frage. Es gibt so eine schöne Anekdote von Jeff Bezos, der gesagt hat, es stehen 2 Leute im Raum. Und der eine sagt, du, was glaubst du, wie hoch der Raum ist? Sagt der eine, weiß nicht, 15 Meter. Sagt der andere, ich denke 17. Okay, einigen wir uns. Machen wir 16. Die Philosophie bei AWS ist, wir messen. Ja? Wir machen nicht eine Bauchentscheidung halt raus. Vielleicht waren es 30 und beide lagen irgendwie komplett falsch. Ne? Also Messbarkeit, Datenbasis ist unfassbar wichtig. Und dadurch kommen wir dann auch wieder zurück zu dem Projekterfolg. Wir haben sehr viele Instrumente oder Metriken auch, um zu erkennen, wie ein Feature genutzt wird. Ne? Viel Telemetrie auch. Natürlich im Einklang mit Datenschutz und so weiter und so fort. Aber da haben wir ganz viele Instrumente. Wir haben eine riesengroße Partner- und Kundenbasis. Also der Vorteil bei AWS, es gibt natürlich auch Nachteile bei so einem großen Unternehmen, aber einer der Vorteile bei AWS ist, ich habe ganz viel Feedback, fast schon zu viel. Ich habe ganz viele Signale. Also an Feedback mangelt es mir nicht. Die Messbarkeit ist dann natürlich auch Revenue, ja, wenn jetzt ein Produkt rauskommt, was irgendwie einen Revenue-Ansatz hat oder Deployments, Open Source, Stars, unterschiedlich, aber wir haben ganz viele Instrumente zu messen. Ja, und das wird auch ganz genau gemessen, regelmäßig.
Und wann legt ihr diese Metriken fest? Also ist es dann schon in dem FAQ-Dokument ganz am Anfang? Stehen da auch Korrekt. Schon Metriken drin?
Genau.
Okay. Und genau. Wie detailliert also steht, oder wie groß ist denn so ein Dokument? Weil wenn da schon Metriken und so drinstehen, das klingt ja schon nach 20 Seiten irgendwie.
Ach, das ist viel länger. Es gibt auch tatsächlich, es wurde vor kurzem das Lambda, das originale Lambda PR-Fact veröffentlicht. Das ist ein ganz gutes PR-Fact, was man sich mal durchlesen sollte, weil Lambda schon so ein bisschen auch die Industrie damals vor 10 Jahren revolutioniert hat mit Functions as a Service und Computing. Das ist natürlich gekürzt, da sind ein paar interne Sachen rausgenommen aus dem, was man veröffentlicht hat, aber allein das ist, glaube ich, locker 15 Seiten. In der Regel, meine sind immer so 30, 40 Seiten, weil was da auch drin ist, sind schon mal API-Designs, sind schon drin. Auch da wieder die Verzahnung mit Engineering zusammen. Konsole, Mocks, das Deployment, wie arbeitet der Kunde damit? Das ist auch schon mit drin. Deswegen, da hast du einen ganz großen Appendix hinten dran. Und eine der Fragen in den FAQs ist auch, wie messen wir den Success? Wie definieren wir den Success von dem Produkt? Ja. Das ist da auch mit drin. Das wird also ganz viel, 99,999% wird versucht im Vorfeld zu adressieren über Fragen, über Reviews. Deswegen ist dieser Prozess auch sehr langwierig, aber bei der Scale auch wie eine AWS arbeitet notwendig.
Jetzt hast du schon erwähnt, du bekommst sehr viel Feedback. Also du hast ich nenne es jetzt mal quantitativ, die Metriken, die Hardcore-Facts und dann hast du ganz viel Feedback, qualitatives Feedback hoffentlich. Wie ordnest du das dann ein oder wie wird das überhaupt, kommt es mal zu dir oder wird es im Vorfeld schon zusammengefasst und du probierst es dann irgendwie nochmal zu komprimieren, zu funneln? Wie schauen da die Stages aus, wo so ein Feedback von dem Kunden durchläuft?
Da muss auch, glaube ich, jeder Produktmanager so ein bisschen selber für sich lernen, wie er die Quellen anzapft. Es gibt sehr viel Feedback öffentlich auf Blogs. Mittlerweile nutze ich Tools, Bots, die so Reddit, Hacker News, Blogs abgrasen, mir jede Woche so ein Digest zusammenstellen, was so die Community über das Feature sagt. Dann interne Kommunikation, Slack, E-Mails, Product-Feature-Requests, direkte Pings, die wir bekommen. Und wo man dann als PM aufpassen muss, ist, dass man das alles auch strukturiert und niederschreibt. Weil es ist bei so vielen Signalen und Quellen, die man hat, muss man halt, fragt man sich dann, oh, wo war das nochmal? Wann hat er das gesagt? Also man muss relativ stringent auch sich organisieren. Das habe ich auch erst lernen müssen. Klingt jetzt trivial, ist aber bei so viel Quellen und auch so viel Durchsatz, den man hat am Tag in der Firma, wichtig, also dieses Feedback zu kategorisieren, weil das wiederum mir hilft als Produktmanager, dann meine Stakeholder zu überzeugen, dass wir ein neues Feature bauen sollten oder hier was priorisieren müssen. Und da helfen Daten.
Das PA-FAQ-Dokument zu Lambda habe ich gerade auch mal in die Shownotes gepackt. Sehr interessanter Read. Wurde im November 24 von Werner Vogels auf seinem alldistributed.com Blog veröffentlicht. Sehr guter Blog meines Erachtens nach, aber ich bin auch ein kleiner Fanboy, wie Wolfgang mich beschreiben würde. Jetzt hattest du schon gesagt, du organisierst auch sehr viel Kommunikation mit den Stakeholdern und ne, Disagree and Commit und all die Kultur. Meine Frage ist jetzt, Wer trifft denn am Ende eigentlich die finale Entscheidung? Natürlich, die simple Antwort ist ja wahrscheinlich der CEO. Ja? Weil der hat ja den Hut auf und der nimmt auch das Risiko auf sich und allem drum und dran. Aber wer trifft am Ende die wirklich finale Entscheidung über ein Produkt, über einen Produktlaunch? Und Flip-Frage wäre natürlich dann, wo endet der Einfluss eines Produktmanagers? Jetzt in diesem Falle im Spezifischen bei AWS, weil du arbeitest da und deswegen kannst du wahrscheinlich jetzt nicht für Booking.com oder für BMW sprechen.
Mhm. Also ich hatte es vorhin schon gesagt, eine der Leitlinien bei AWS ist ja dieses Thema Ownership. Das heißt, auch ein Engineer oder ein Solution Architect aus dem Feld kann ein gewisses Feature entwickeln. Ja, also du musst ja nicht immer irgendwo in einem Service-Team arbeiten, wenn du ein Open-Source-Projekt hast, wo du dafür brennst und glaubst, damit eine Kundenlösung zu treffen. Du musst halt nur jemanden überzeugen davon. Und ob das jetzt ein PRFAQ immer sein muss oder ein kleineres Design-Doc oder Working-Backwards-Dokument, was wir so haben. Es gibt eine formale Entscheidung und eine, ich will mal sagen, so eine inhaltliche Entscheidung. Die inhaltliche Entscheidung wird individuell getroffen. Entweder von einem PM oder in der Regel von einem PM oder von einem Owner, von einem der vielen Owner innerhalb des Unternehmens. Wenn der in der Lage ist, seine Stakeholder zu überzeugen, dann gibt es nur noch dieses formale Approval. Gibt es Approval Chains, je nach Scope und Impact. Also deswegen würde ich sagen, die Entscheidung ist tatsächlich bei dir selbst, indem du auch selber anfängst, die Entscheidung zu treffen, dass du irgendwas verbessern willst.
Wenn ich da mal weitergehe, gibt es Produktentscheidungen, die du vertreten musst, weil du so viel Einfluss hast, obwohl du innerlich zweifelst, wo du sagst, da habe ich vielleicht nicht eine ordentliche Datenbasis oder vielleicht lehnst du dich mal ein bisschen weit aus dem Fenster. Ja, kann ja auch sein. Oder irgendjemand hat halt overruled oder einfach deutlich bessere Argumente, disagree and commit, wo du mal disagreeen musst in dieser Hinsicht, wo du sagst, oh, ich habe innerliche Zweifel. Und dann die andere Frage, wie oft wurdest du dann im Nachhinein vom Gegenteil überzeugt? So nach dem Motto, dass es dann intuitiv vielleicht richtig war, das zu vertreten, obwohl du innerliche Zweifel hast.
Mhm. Das sind auch, glaube ich, 2-3 Fragen jetzt drin gewesen. Lass mich die mal auspacken. Also die erste, also Disagree and Commit hast du ja schon mal genannt. Es gibt aber noch ein anderes Leitprinzip. Und es ist auch nicht so, dass die sind zwar so gerankt von 1 bis 15, sind es, glaube ich, gerade, aber das ist nicht so, dass 1 höher ist als 15. Die stehen auch im Konflikt miteinander. Und eines der anderen Leitlinien ist auch Bias for Action. Also im Zweifel entscheide dich auf einer gut genugen Datenbasis, wenn deine Entscheidung eine Two-Way-Door-Decision ist. Also sehr viele Anglizismen hier drin. Also wenn deine Entscheidung reversibel ist oder keine Konsequenz hat, du kannst sie halt immer noch fixen. Bei One-Way-Door-Decisions, und was ist eine One-Way-Door-Decision? Klassische One-Way-Door-Decision ist Pricing. Setzt einen Preis fest, sehr schwer den Preis nach oben. Nach unten geht immer, ja. Aber sehr schwer, den Preis nach oben zu setzen. Pricing, Naming, das sind ganz starke One-Way-Decisions, wo ganz, ganz lange iteriert wird und diskutiert wird. Die meisten Entscheidungen, die ein Produktmanager trifft, sind aber hoffentlich Two-Way-Door-Decisions, wo er mit einer gut genugen Datenbasis und seiner Erfahrung einfach in Aktion treten kann und Dinge entscheiden kann. So, also das wollte ich bloß mal so ein bisschen einordnen. Es ist nicht immer nur Disagree and Commit. In der Regel ist es also wahrscheinlich 90% Bias for Action. Dann hast du hoffentlich wenige One-Way-Doors, wo du ganz viel runddrehen musst und dann hast du diese Disagreeing-Commits. Wurde ich overruled? In meinen Projekten noch nicht. Da geht es eher so, da gibt es weniger ein Disagreeing-Commit, das ist eher so die Priorisierung. Ja, wir schaffen das nicht. Guck mal, hier ist noch was ganz anderes und dann passt man sich an. Also das würde ich mal so sagen, würde ich jetzt nicht unter overruled verstehen, weil ich natürlich dann selber auch ein Agreement gefunden habe, ja, im Sinne des Kunden, im Sinne des Teams. Aber es gab auch Disagreeing Commits, die ich gegeben habe. Das sind in der Regel Projekte von anderen PMs, Kollegen, wo ich Feedback hatte, wo ich glaube, dass man vielleicht hätte eine andere Entscheidung treffen sollen oder nicht ganz dahinter stand. Aber dann habe ich Disagreeing Commit gemacht und das ist auch okay. Habe ich jetzt alle beantwortet?
Ich glaube schon. Wenn nicht, ist es mein Fehler als Interviewer, dass ich zu komplexe und zu verschachtelte Fragen stelle. Es tut mir leid. Lass uns mal ein bisschen weg von Produktmanagement bei AWS im Spezifischen gehen, sondern zu einem Clickbait-Claim, den du im Vorgespräch rausgehauen hast. Und zwar sagtest du, im Zeitalter von AI wird die Rolle des Produktmanagers wichtiger, nicht unwichtiger. Aber zeitgleich auch sagtest du, dass im Zeitalter von AI viele Knowledge Worker oder viel Knowledge Work redundant wird. Und dann ist natürlich die offensichtliche Frage, warum trifft es Produktmanagement nicht zuerst?
Sehr gut. Waren auch wieder ein paar verschachtelte Fragen da drin jetzt, ne?
Es ist immer super, du kannst dir dann aussuchen, was du beantworten willst. Du kannst so Politiker-like machen, ein kleines Teil rauspicken und sonst nichts beantworten.
Und hoffen, dass Andi vergessen hat, was er gefragt hat.
Ja, das vergisst du sowieso, ist okay.
Genau. Also genau, das habe ich gesagt im Vorgespräch, Andi. Wenn man sich so ein bisschen anguckt, wie Industrialisierung diese Blue-Collar, ne, also Leute im Blaumann, ich will nicht sagen ersetzt hat, aber umgekrempelt hat, glaube ich, passiert was Ähnliches gerade für die White-Collar, also die Labor weiße Umhänge tragen, also die Knowledge-Worker. Denn du hast halt in deiner Hosentasche den Supercomputer drin, der dir jegliche Frage beantworten kann. Man sieht ja Benchmarks permanent, dass die besser in Mathe-Olympiaden wären, sowieso alle Unitests schon passen. Also es ist sehr schwierig, überhaupt noch ein Feld zu finden, wo ein Individuum besser ist, smarter ist als die KI. So. Und weiß nicht, wie es euch ging, aber über Weihnachten, über die Feiertage war extrem viel in den Social Netzwerken, da war ganz viel Vibe-Coding und was Leute alles gebaut haben. Und das Thema da war, die waren alle nicht technisch. Es waren alle keine, vielleicht waren sie Backend-Entwickler, aber keine Frontend-Entwickler oder waren überhaupt keine Entwickler und haben unfassbar gute Ideen umgesetzt, was sie so vorher ohne KI nicht konnten, weil sie immer in Abhängigkeit waren von irgendeinem Service-Provider oder irgendeinem Engineer oder irgendeinem Produktmanager. Und das hat für mich nochmal so ein bisschen das Thema forciert, wie bahnbrechend oder umbrechend KI ist, auch für unsere Jobs, in unserem Jobumfeld. Vielleicht ähnlich wie das Internet. Ne? Vor dem Internet war ja Information gar nicht so frei zugänglich. Das Internet hat Informationen frei zugänglicher gemacht. Jetzt macht es KI noch einfacher, Informationen zu verarbeiten oder Dinge halt zu ermöglichen. Das sagen auch schon viele, dass so klassisches Software-Development, ich will nicht sagen Software Engineering, weil Software Engineering, das ist ein kleiner Unterschied zum klassischen Software Development. Aber klassisches Software Development, wo ich Code schreibe, den ganzen Tag irgendein Ticket nehme und irgendwas mache, da würde ich mir schon Gedanken machen über meine Zukunft. Weniger, ob ich den Job morgen noch habe, mehr über, kriege ich überhaupt noch das Jobangebot, die Umgebung, die Bezahlung, die ich heute habe. Ja. Das haben wir ja auch gesehen bei Systemadministratoren, als die Cloud gekommen ist. Brauchten viel weniger Systemadministratoren. Du musstest dich als höher qualifizieren. Wurdest auf einmal Cloud-Architekt. Sowas. Also es wird sich sehr viel verändern. Auf der anderen Seite sehe ich auch die Power, die KI mir gibt in meinem täglichen Doing als Produktmanager. Jetzt wollte ich schon fast Projektmanager sagen, Andy. Hab's aber nicht gesagt. Und zwar, dass ich selber ganz viel Prototypen bauen kann. Ich hab natürlich als Engineer, konnte ich sowieso schon sehr viel bauen, aber natürlich nicht in der Geschwindigkeit, die ich jetzt mit KI machen kann. Frontend-Mocks, Figmas, überall da, wo ich abhängig bin von anderen Leuten, die mich bremsen, weil die Leute andere Prioritäten haben in einem Unternehmen, wir wissen alle, wie das ist, kann ich jetzt mehr quasi so self-sufficient, ja, also ich bin unabhängig von anderen primär und kann viel schneller Innovation betreiben, Entscheidungen, Dokumente schreiben, also ich sehe ein absolutes Riesenpotenzial von diesen Tools für Produktmanager, auch Engineers, aber auch eine gewisse Vorsicht von sich zu hinterfragen, ob meine Rolle noch relevant ist.
Aber bedeutet dies nicht im Umkehrschluss, dass deine Rolle doch gefährdeter ist, weil jetzt natürlich jeder die Möglichkeiten hat und deswegen natürlich auch mehr Konkurrenz auf dem Markt ist und Leute, also eine Produktmanagementstelle wird ausgeschrieben und die doppelte, dreifache, vierfache Anzahl an Leuten, dass du hier trotzdem mehr gefährdet bist, weil jeder halt ja diese Möglichkeit.
Korrekt. Und das Gleiche, ne? Ersetze PM mit Engineer oder Software Developer und so weiter. Wenn du siehst, wie heute Software Engineers mit den Tools schon arbeiten, wie schnell die sind, welche Projekte sie vorweisen können im Vergleich zu jemandem, der die Tools nicht nutzt. Das Gleiche gilt für PM. Jemand, der sich in einer Firma bewirbt, und das sieht man ja auch bei offenen Stellen, bei Firmen, die halt sagen, zeig mir, was du gemacht hast. Erzähl mir nicht, ich brauche deinen Lebenslauf nicht. Zeig mir einfach, was du gemacht hast. Zeig eine Webseite oder einen Service oder irgendein Produkt, irgendwas, was du entwickelt hast. Also Show and Tell. Natürlich muss man dann immer noch gucken, wie viel Wahrheit ist drin. Das erfährt man dann im Interviewprozess wahrscheinlich. Aber erstmal ist es für viele viel einfacher geworden, zu zeigen, irgendwas zu prototypisieren, zu bauen. Das heißt natürlich auch, dass ich mich weiterentwickeln muss. Deswegen setze ich mich auch mit den Tools auseinander und sehe auch dieses Potenzial und den Effekt auf mich selber, um mich zu differenzieren. Also ja, ich am Ende des Tages ist wahrscheinlich jeder gefährdet, wenn er stehen bleibt. Aber genau deswegen tue ich das nicht.
Weil man könnte ja auch argumentieren, weil du jetzt sagst, PMs sind dann noch wichtiger oder wichtig, weil wenn ich das jetzt einfach paraphrasiere, dann kann ich ja auch dich jetzt in einen Agent stecken und Werner Vogels hat irgendwie eine Idee und fragt dann diesen Agent, meinen PM-Agent, jetzt mach mir mal dieses Faktdokument und stell mir da mal alles zusammen mit den Metriken und hol dir die Infos und dann zwei Tage später kommst du wieder vorbei, Agent, und sage nochmal Thumbs up oder Thumbs down und dann geht es an die Agents von den Entwicklern und dann brauche ich eigentlich kaum mehr irgendeinen PM, weil wie du ja sagst, umso datengetriebener man ist, umso vielleicht einfacher ist es auch für jetzt irgendeine AI daraus irgendwie was rauszuziehen oder weiterzuarbeiten, weil dann gibt es ja klare Metriken und klare Facts und es ist weniger irgendwie eine Bauchentscheidung oder so irgendwie ein Gefühl oder sowas in der Richtung. Das heißt ja dann, dass die PM schon auch dementsprechend vielleicht nicht mehr gebraucht werden.
Genau, könnte man provokativ meinen. Und haben wir intern natürlich auch gesehen, als so die ersten Leute angefangen haben, PR-Facts mit LLMs zu schreiben. Ich habe diese Idee in One-Siler, One-Prompt, schreib mir ein PR-Fact. Da kann man sich, glaube ich, vorstellen, was dabei rauskommt, weil es nicht genau spezifiziert ist. Und das sehen wir halt gerade auch bei Coding, ja? Spec-Driven Development, spezifizieren vorher. Der Code, der rauspurzelt, ist genauso gut wie die Anforderung oder der Input, den ich vorne reinstecke. Und ich hatte das letztens mit einem guten Kumpel auch länger besprochen über ein Bierchen, dass Anforderungsmanagement und Anforderungsanalyse umso wichtiger wird im Zeitalter von KI, weil die Agents so mächtig sind, aber sie brauchen Steuerung. Und diese Anforderungs-, jetzt könnte man auch sagen, gut, dann können ja die Agents, dann machst du einfach so ein Anforderungsanalyse-Agent. Das Problem an KI Stand heute noch ist, wenn diese virtuelle Welt auf die reelle Welt trifft. Noch sind wir quasi, wir leben als Menschen in so einer realen Welt hier drin, verhalten uns anders, kommunizieren anders. Und deswegen glaube ich, Menschen, die an dieser Schnittstelle sitzen, sehr stark mit Kunden jeden Tag interagieren, werden es noch ein bisschen sich gegen KI wehren können, als das komplett quasi in die Hände von KI geben zu können. Man hört es ja auch aus dem Handwerk und in der Pflege. Also das sind ja so diese Jobs, die sicher sind vor KI, sagt man ja heute. Deswegen glaube ich auch, dass Produktmanagement gar nicht so ersetzbar ist, genauso wie Sales. Weil am Ende das immer noch ein People-Business ist. Und so hat jeder seine Wichtigkeit. Und das, glaube ich, kann man über kurze Zeit auch nicht mit KI ersetzen.
Ja, ich bin gespannt, wie sich die ganze Thematik entwickelt. Und du hattest auch schon diesen, ich sag mal, Switch jetzt über die Feiertage 2025 angesprochen. Und mich hat der auch komplett gehittet. Ich war sehr, sehr lange ja AI-Kritiker. Weiß ich nicht, ob Kritiker vielleicht schon ein bisschen zu viel ist.
Doch, das passt schon.
Konservativ, weil die Ergebnisse, weil jeder hat es auf LinkedIn so hochgehypt und ich habe die Ergebnisse einfach nicht gesehen. Ja? Und das hat sich jetzt über die Feiertage geändert. Bin ich auch offen und es hat mich positiv überrascht. Aber vorher, ich bin auch ehrlich, da ist einfach nur zu viel Scheiße im Markt. Jeder hypt sich hoch und jeder versucht irgendwie auf den Waggon aufzuspringen. Und ich finde, das hat sich jetzt erst richtig geändert. Tolle Technologie, gar keine Frage. Aber manche haben es ein bisschen overhyped zuvor. Aber deswegen bin ich sehr gespannt, was die Zukunft bringt. Denn wir wissen alle, Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
Also fokussieren wir uns auf den Menschen, oder Andi?
Wir sind immer people first.
Auf die Kommunikation.
Immer people first, ja. Ich meine, das ist vielleicht auch der Grund, warum Leute AI-Slop oder warum Leute wirklich so einen großen Hass auf AI-Slop haben. Und von daher, ich habe die Tage noch einen schönen Blogpost gelesen von Matthias Endler, Grüße gehen raus, dass er auch, ich sag mal, ihm nervt es hart, dass jetzt nur noch AI-basierte Blogposts rauskommen und er hat dann dafür gewotet, dass wir doch wieder mehr menschlich geschriebene Blogposts produzieren. Fand ich auch sehr schön. Aber wir haben auch einen Lehrauftrag in diesem Podcast und wir haben auch einen Auftrag, dass Leute neue Ideen mitnehmen, was sie zum Beispiel selbst besser machen können. Und da wollen wir jetzt mal dein Wissen anzapfen, Michael. Und zwar geht es um die Zusammenarbeit zwischen Entwickler und EntwicklerInnen mit dem Produktmanagement. Deswegen würde ich gerne mal von dir wissen, welche Tipps kannst du mitgeben, was eine Entwicklerin oder Entwickler konkret tun kann, um dir als Produktmanager, ich sag mal, das Leben einfacher zu machen, um dich, ich sag mal, zu unterstützen?
Genau, das ist auch so eine Mentorrolle, die ich gerade habe für unsere, also insbesondere Junior Engineers bei uns. Denn die kommen typischerweise von der Uni oder haben so ein paar Jahre Erfahrung in der Softwareentwicklung und haben dieses Jira implementieren fertig. Und das wird sich verändern und das will ich auch, ja, dass so ein Engineer einfach nicht mehr einfach nur Jira-Ticket nimmt und irgendwas machen muss, sondern ich möchte, dass unsere Entwickler, also gerade die Juniors, mehr zu Ownern halt hin entwickeln. Und das bedeutet, dass anstatt, dass ich evaluiere, was ein Kunde braucht aus den Signalen, die wir haben, und das muss ja jetzt nicht ein neuer Service sein, das können kleine Features oder Optimierung sein, dass der Engineer selber quasi sich diese Informationen bezieht aus unseren Quellen. Und das ist in jedem Unternehmen. Jedes Unternehmen hat ja sicherlich irgendwelche Informationen und Datenbasis da. Und dann in Dokumentation schreibt, ein Dokument schreibt, indem er sagt, okay, das ist mein Problem, das ist das Problemfeld, was ich angehe. Hier ist eine Lösung, hier ist die Erfahrung, hier ist die API, hier sind die offenen Fragen, die ich habe. Das ist ein Großteil der Aufgabe, die ich als PM auch machen muss. Und das hatten wir vorhin schon besprochen mit Field Solution Architects. Ja? Also wenn jetzt hier Leute dabei sind, die nicht aus der Entwicklung kommen, sondern vielleicht im Feld unterwegs sind. Genau das hilft den PMs, weil diese Anforderungsanalyse und das Kristallisieren, vielleicht Skizzieren von einer Lösung, muss ansonsten ich übernehmen. Und dann muss ich priorisieren. Und je mehr du oder der Ingenieur oder der Feldkollege dafür schon macht, desto einfacher habe ich es natürlich zu sagen, okay, das klingt ja echt spannend. Und tatsächlich haben viele Kunden dieses Problem. Ja, das hast du schon die Hälfte der Aufgabe gemacht und jetzt können wir das durchexekutieren. Also jemanden zu einem Champion machen, zu einem Champion und Owner zu entwickeln und nicht zu sagen, okay, PM, was bauen wir morgen? Daran sehe ich meine Aufgabe gerade.
Also eigentlich, dass die Developer mehr zum PM werden oder zumindest Teile.
Korrekt, weil ich mitnehmen. Als PM werde auch immer mehr als Engineer, ja, weil ich mit den LLM-Tools kann die APIs bauen. Ich habe natürlich gute Erfahrung oder Wissen aus dem Hintergrund von früher, aber das hilft auch den Engineers. Ja, hier ist eine API, ich habe mir schon Gedanken drüber gemacht, habe schon mit Kunden drüber gesprochen, da brauche ich keinen Engineer im Call. Kann ich mit den Kunden einfach die API schon mal oder die CLI oder was auch immer durchsprechen. Also die Grenzen sind da ein bisschen fließend. Ich will nicht sagen, dass PM und Engineering irgendwann nur noch eine Rolle ist. Vielleicht in kleineren Unternehmen, in größeren nicht. Aber trotzdem nähern sie sich an.
Aber allgemein zusammenfassend könnte man ja sagen, dass du gerade Proaktivität beschrieben hast, oder? Ich meine, nicht darauf warten, dass der Produktmanager sagt, okay, bau das, sondern dass man wirklich proaktiv vorgeht, wirklich, ich sag mal, versucht mitzudenken und pipapo, wie gesagt, du hast gerade Champion genannt, ja, ist ja auch so ein Wort im Vertrieb, da kenne ich zumindest her, Solution Architect, ja, wer ist mein Champion auf der Kundenseite, wer drückt meine Firma intern durch und so, da kenne ich es her. Ist das richtig?
Klar, und am Ende, viele der Hörer werden vielleicht jetzt sagen, das ist ja alles trivial und mache ich ja eh schon, sehr gut, aber also gerade bei Junior Engineers sehe ich es halt nicht, woher auch, ja, und die möchte ich natürlich dahin entwickeln, schneller als sonst.
Wir erwähnen das immer öfter, natürlich ist es trivial. Kanban, die Anwendung von Kanban ist auch trivial. Es geht aber darum, dass es konstant Energie kostet und dadurch sehr anstrengend wird. Ja? Beispiel, und das überrascht ziemlich viele Leute, bei Kanban, so habe ich es zumindest gelernt, dein Ziel ist es, Tickets, ja, jetzt nehmen wir nicht die Toyota-Thematik, aber von links nach rechts möglichst schnell zu kriegen. Das bedeutet auch, hast du keine Arbeit, fängst du von rechts an und schaust nach, kannst du deinen Kollegen helfen, bevor du dir selbst ein neues Ticket holst. Und allein diese Erkenntnis, dass das Teamwork ist und so weiter, überrascht ziemlich viele. Und das zeigt mir auch, dass die simpelsten Techniken, ich meine, Kanban hat 5 Regeln oder so, die schwierigsten sind zu implementieren. Und ich denke, das Gleiche trifft auf Proaktivität zu. Wenn wir jetzt aber mal nicht davon ausgehen, dass jeder als Entwickler in der gleichen Rolle bleiben möchte, um zum Beispiel den Produktmanager zuzuarbeiten oder die Zusammenarbeit zu verbessern, sondern wenn man sagt, okay, ich war jetzt 10 Jahre in dem Entwicklertum. Ich möchte jetzt gerne auch mal die Rolle des PMs einnehmen. Was würdest du jemandem raten, der mal reinschnuppern möchte, ohne direkt Produktmanager zu werden? Oder wenn man sich doch schon entschieden hat, wenn man sich mit der Thematik schon länger beschäftigt hat, was würdest du vorschlagen, dass jemand tun sollte, um den Weg mal zu explorieren und sich vielleicht sogar auf eine PM-Rolle zu bewerben?
Also als Mentor für interne Kollegen sehe ich das auch regelmäßig, dass Kollegen aus unterschiedlichen, nicht nur aus dem Softwareentwicklung bei uns in der PM-Rolle bewegen wollen, weil die PM-Rolle auch eine sehr starke, also prestigeträchtige Rolle bei AWS ist. Denn wenn man sich auch so ein paar VP oder CEOs bei Amazon und AWS anguckt, viele kommen aus dem PM. Also der PM ist tatsächlich eine sehr mächtig, klingt jetzt vielleicht übertrieben, aber eine sehr mächtige Rolle innerhalb des Unternehmens. Und deswegen wollen auch viele PM werden. Das, wo ich so ein bisschen Erfolg gesehen habe mit meinen Mentees, ist zum einen das, was wir gerade schon besprochen haben. Such dir einfach ein kleines Projekt, vielleicht ein Open-Source-Projekt oder irgendwas Internes, eine Optimierung, und exerziere einmal diesen Loop von Anforderungsanalyse, warum sollen wir das bauen, dieses Distillieren dieser Informationen in den Dokument, diese Reviews dazu, die auch teilweise brutal sein können. Ja, weil das Feedback ist sehr direkt oft in den Reviews. Das ist auch eine Erfahrung. Exerziere den einfach mal in der Komfortzone für dich durch. Zum anderen such dir einen Mentor. Ja, also so wie ich jetzt Mentor für interne Kollegen sind, die dir auf dem Pfad helfen können, die die Türen öffnen können, die dich mit den Teams verknüpfen können, die dir Meetings geben können. Und wenn jemand das vielleicht schon länger macht oder sagt, jetzt will ich es mal in einem anderen Unternehmen versuchen, was mir sehr geholfen hat, ist die Vorbereitung auf den AWS-Interview-Prozess. Und wir haben vorhin gerade über KI gesprochen und grundsätzliche Marktdynamiken. Ich glaube, es wird nicht einfacher, sich zu bewerben heute am Markt und sich gegen durchzusetzen. Was mir geholfen hat bei dem AWS-Prozess war, der sich auch der Loop nennt, weil du da über mehrere Stufen durchgehst, gibt es so eine Methodik, die einem empfohlen wird, weil diese, so wird man auch interviewt, die nennt sich die STAR-Methodik. Gibt es auch verschiedene und STAR bedeutet Situation, Task, Assignment oder Action und Result. Wenn man sich das einmal verinnerlicht, wenn du gefragt wirst, okay, erzähl mir mal über XYZ, was du gemacht hast und dann verfieseln wir uns irgendwo im Lebenslauf und erzählen irgendwas, aber wir sind nicht präzise genug. Und diese STAR-Methode hilft zu sagen, okay, ich war in der und der Situation, das war meine Aufgabe, das und das habe ich gemacht und das war das Outcome. Ist unfassbar mächtig im Überzeugung, also wenn man in so einem Interview überzeugen möchte. Und dieser AWS-Interview-Prozess, der ist öffentlich dokumentiert, ja, weil kann sich ja jeder irgendwie mal drauf bewerben. Das heißt, da kann man das vielleicht mal so theoretisch durchexerzieren. Andere Unternehmen haben sicherlich ähnliche, es gibt Bücher drüber. Das kann ich nur empfehlen, sich da vorzubereiten, weil es sehr schwierig ist, glaube ich, heutzutage, sich durchzusetzen.
Michael, sag mir mal kurz, wie ich dich jetzt über den Videostream küsse, denn verhaltensbezogene Interviewfragen und die STAR-Methode habe ich am 8. Dezember im Engineering Kiosk Adventskalender 2024 ebenfalls durchexerziert. Bin ein mega Fan davon, auch als Interviewer kriegt man da sehr, sehr viele Insights und es ist wirklich eine einfache Thematik, wenn man sie einmal verstanden hat und sie erzeugt so viel Value und auch, weil ich jetzt wieder sehr viel im Recruiting-Prozess unterwegs bin, ich merke einfach, wie wenig Leute eine solche strukturierte Antwortart und Weise anwenden und es ist faszinierend. Jetzt ist es nun mal so, und das ist auch meine letzte Frage, ist es nun mal so, dass leider nicht jeder Job immer super viel Spaß macht. Jeder Job hat irgendwie Elemente, da wo man sagt, ach, komm, gut, da muss ich jetzt durch. Passiert halt. Ja. Sei es dem Dachdecker, der jetzt gerade keinen Kran zur Verfügung hat und deswegen die Dachpfannen alleine aufs Dach schleppen muss. Ja. Ich denke nicht, dass ein Dachdecker darauf wirklich Bock hat, sondern ich glaube, dass jeder sagt, okay, ein Kran wäre schon cool. Was würdest du sagen, sind die Elemente im Produktmanagement, die dir nicht so Spaß machen? Oder vielleicht andersrum, was ist die unbequeme Wahrheit über PMs, die zu selten ausgesprochen
werden? Allgemein ausgedrückt kann man sagen, der Stressfaktor. Ich weiß nicht, ob das vielleicht an dieser hohen Dynamik in so einem Technologieunternehmen wie AWS liegt, aber es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass du insbesondere als PM mit so viel Verantwortung einen sehr hohen Stress hast. Und der wird nicht weniger, je erfolgreicher du bist, ja, weil dein Scope immer größer wird, der Impact, die Verantwortung und so weiter. Das muss man schon abkönnen und auch da Mechanismen finden, wie man das in Balance hält mit seinem Leben, Familie, was auch immer. Das vielleicht jetzt allgemein ausgedrückt für die PM-Rolle. Gibt auch ganz viele andere Jobs, wo mindestens genauso viel Stress und mehr ist, aber ich glaube, das wird nicht ganz so oft gesagt. Oder ist nicht das Erste, was man über ein PM hört. Persönlich aus meiner Erfahrung, weil ich ja auch eher einen Engineering-Hintergrund hatte, bevor ich in die Rolle gewechselt bin, wo ich sehr lange Schwierigkeiten hatte, also viel lernen musste, ist das ganze Pricing, Profit and Loss, Financial Analysis, das, was man als Engineer jetzt nicht so jeden Tag macht, da musste ich ganz viel lernen. Haben Leute, die mit einem Wirtschaftsstudium daherkommen, in die Rolle reingehen, sicherlich. Und sehe ich auch, dass meine Kollegen mit dem Hintergrund, denen fällt das deutlich einfacher. Das ist einfach nur persönlich mein Profil, ne? Da würde ich jetzt nicht verallgemeinern.
Andi, super Frage. Ending on a positive note. Du stellst so eine schöne negative Frage noch am Ende. Was ist alles schlecht
in der
Position? Also. Ja, da musst du dich jetzt rausretten, Andi.
Na, muss ich nicht. Ja, bleibt mal bei euch euren Floskeln. Ich denke, ich sehe der Realität richtig ins Auge. Ich denke, die Realität und das Leben ist hart. Ja, soll man sich nicht verstecken. Ja, ich bin jetzt hier kein, ich pack dich nicht in Watte ein, Wolfgang. Ja, tut mir leid.
Und das ist die Duisburger Herangehensweise. Da hat man ein hartes Leben.
Ja, pass auf, wenn wir weichen Stahl machen würden, ja, dann wären wir auch nicht erfolgreich gewesen. Also von daher.
Oh, da kommen die.
Ja, Karneval steht vor der Tür, würde ich sagen. Michael, vielen lieben Dank für deine Zeit. Es war für mich unglaublich spannend, mal diese ganzen AWS-Mythen, Rumors, Gerüchte aus erster Hand zu hören, ja, wie wird dieses Five-Question-Dokument oder diese FAQs wirklich gemacht, dieses Working Backwards, dieses wird wirklich erst eine Pressemitteilung geschrieben und Co. Super interessant, auch der Einfluss von Produktmanagement in dieser Organisation. Ich denke, ein paar Organisationen können davon lernen. Ja. Ich bin sehr froh, dass dieses Interview geklappt hat. Ich bin sehr froh, dass du die Zeit genommen hast. In den Shownotes haben wir eigentlich ziemlich viel Material zusammengeführt, wie zum Beispiel natürlich auch das LinkedIn-Profil von Michael, falls noch mal wer eine Frage hat, aber auch die ganze Produktmanagement-Thematik, wie zum Beispiel ein Exzerpt von dem Buch Working Backwards, dann das FAQ-Dokument von AWS Lambda, was vor kurzem veröffentlicht wurde, wer das mal in Praxis sehen möchte. Aber natürlich auch etliche Funktionen und Dokumentationsseiten zu Step Functions, Event Bridge, was ist Serverless Computing und so weiter und so fort. Und wer sich vielleicht auf das nächste Interview vorbereiten möchte, kann sich auch nochmal eine 10-Minuten-Episode zur Star-Methode anhören. Das war's von uns. Vielen lieben Dank. Wenn ihr Feedback habt, kommt gerne in unsere Discord-Community, auch zu dieser Episode. Das Feedback leiten wir natürlich alles sehr, sehr gerne an den Michael weiter. Wolfgang, was ist das letzte Wort von dir? Und Michael, was ist das letzte Wort von dir für unsere Hörer am Hörgerät?
Ja, ich bin ja unwichtig in diesem Podcast. Also von mir braucht es kein Wort. Drum übergebe ich das direkt an den Michael.
Danke. Also ich kann nur allen Hörern empfehlen, dass wenn sie eine Idee haben oder irgendwas teilen möchten, euch unbedingt für diesen Podcast zu bewerben. Ich kriege ja dafür keine Werbung oder Geld. Hat mir super Spaß gemacht. Danke euch.
Vielen, vielen Dank. War super spannend. Echt, vor allem diese tiefen Einblicke in AWS, vor allem von der Product-Seite. Und du hast mit uns jetzt die erste Episode zum Produktmanagement eingeläutet. Und ich hoffe, es wird nicht die letzte Episode bleiben bei uns, weil es ein wichtiger Teil ist. Und wie wir jetzt gelernt haben, auf der Developer-Seite müssen wir ja viel mehr PMs werden. Insofern müssen wir da jetzt fast ein paar Episoden nachliefern. Also vielen, vielen Dank auch von meiner Seite.
Danke.
Das war's von uns drei. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Episode und tschüss.
Ciao.
Ciao.